Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Neulich war ich auf einer Tagung auf Frauenchiemsee. Letztes Jahr habe ich mich getraut, von Frauenchiemsee auf die Krautinsel zu schwimmen, allein am Morgen. Ist ein bisschen blöd, denn wenn einen der Krampf erwischt und man untergeht, ist niemand da. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht, aber ich hatte eine kleine Jungenfantasie: Wie wäre das jetzt, wenn ich zur Krautinsel hinüberspazieren würde oder zu Herrenchiemsee? Das würde den Leuten imponieren. Bei mir funktioniert das nicht. Gegenwind, haben wir gehört, ein sprechendes, ein selbsterklärendes Bild, dass es stürmisch zugeht, nicht nur in der Kirche, sondern auch in Politik und Gesellschaft, das steht wohl außer Frage. Der Ton ist rau geworden, heftig, verletzend, polarisierend oft, auch in der Kirche, wir erleben es Tag für Tag. Dass wir in der Kirche Gegenwind erhalten, dass wir als Kirche Gegenwind zu spüren bekommen, das ist evident. War es denn je anders, wo sich Kirche nicht anpasste, wo nicht Thron und Altar unheilige Allianzen eingingen, wo Kirche nicht den Mainstream der Herrschenden bediente und bürgerlich oder spießbürgerlich wurde? Die Botschaft des Evangeliums, sie ist nicht harmlos. Und mehrheitsfähig ist sie auch nie gewesen. Sie war immer ein Kontrastprogramm, ein Alternativentwurf, der aneckte, der irritierte, der reizte und gleichermaßen faszinierte. Leben aus dem Geist des Evangeliums. Damals wie heute, das war und das ist eine Minderheitenoption und sie wird es immer bleiben und vermutlich immer mehr werden. Nicht nur, weil vergangenes Jahr 520.000 Menschen in Deutschland sich entschieden haben, der Kirche als Glaubensgemeinschaft den Rücken zu kehren und auszutreten. Viele haben damit mitnichten ihren Glauben aufgegeben. Wen wundert es bei dieser Art von Performance? Aber es ist nicht nur das Personal oben, Klerikalismus gibt es auch von unten. Gegenwind. Wenn wir davon hören, sind wir ganz schnell versucht, ins Lamentieren abzugleiten, zu jammern und zu klagen. Und schon drehen wir uns nur um uns selbst, indem wir uns selber bedauern. Früher war alles besser und eindeutig. Heute ist alles relativ, verwässert, ein Jahrmarkt der Möglichkeiten. Früher sind die Leute sonntags alle in die Gottesdienste geströmt. Heute lichten sich die Reihen, auch in St. Michael. Früher war die Kirche glaubwürdig. Heute wird gelogen und gemogelt, dass sich die Balken biegen. Früher hat man geglaubt. Heute ersetzen Meinungen und Befindlichkeiten die Dogmen und der schnelle Klick des Like- oder Dislike-Buttons ersetzt eine nachhaltige Analyse. Schlagzeilen werden gerade noch gelesen und missverstanden. Und überhaupt, früher war ja alles geordnet. Heute löst sich alles auf. Es wird aber nie mehr so sein wie früher. Wir reden seit über 30 Jahren vom Ende der Volkskirche. Gedacht, geplant, bedauert, wird oft immer noch so, als ob es sie noch gäbe. Gegenwind. Manche können ihn ja wegreden, weglächeln, wegglotzen, wegschweigen. Völlig realitätsfremd. Wir drehen uns um uns selbst. Autoreferenzialität. Es gibt ihn, ja, natürlich, und er nimmt zu, er nimmt nicht ab. Eine wohlige Liturgie basteln sich manche deswegen, um ihren Frustrationen zu entgehen. Eine eigene Theologie schmieden andere, um den Reformstau vergessen zu machen. Das ist der Klerikalismus von unten für mich. Ein Johannes der 23. hat in seiner Konzilseröffnungsansprache vom 11. Oktober 1962, ich war damals 7 Tage alt, oft zitiert, von den Unglückspropheten gesprochen. O-Ton, Johannes, in der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart nehmen Sie nur Missstände und Fehlentwicklungen zur Kenntnis. Sie sagen, dass unsere Zeit sich im Vergleich zur Vergangenheit nur zum Schlechteren hin entwickle. Sie tun so, als ob Sie nichts aus der Geschichte gelernt hätten, die doch eine Lehrmeisterin des Lebens ist. Wir müssen diesen Unglückspropheten widersprechen, die immer nur Unheil voraussagen, als ob der Untergang der Welt unmittelbar bevorstehen würde. Ich will dem auch widersprechen. Und natürlich nicht nur Untergang der Welt, sondern auch Untergang der Kirche, der heute befürchtet wird, weil Gott doch früher Latein gesprochen hat, als es noch Law and Order gab in der Kirche. Gegenwind und Wasserfluten, wir werden uns daran gewöhnen müssen in der nächsten Zukunft. Wasser kann bedrohlich sein, ja, wir haben es in diesen Tagen erlebt in Slowenien und im Süden Österreichs. Aber Wasser als Bedrohung, wir begegnen dem ständig in der Bibel. Die Urflut in der Schöpfungsgeschichte, ein Bild für Unheilsmächte. Bei der Flucht aus Ägypten werden die einen gerettet, die Israeliten kommen trockenen Fußes durchs Rote Meer, die Ägypter saufen alle ab. Jona erlebt Lebensgefährliches, er wird aber gerettet. Und die Jünger hier im Evangelium auf dem See, sie geraten in Seenot, in Panik. Das See Genezareth taugt nicht nur für ein Postkartenidyll. Stürme können auch dort aufziehen. Aber immer wieder gab es auch Rettung. Und der entscheidende Punkt, und das ist für mich der Knackpunkt in diesem Text, und das lässt sich an Petrus ablesen, der entscheidende Punkt besteht darin, ob wir uns wie Petrus konzentrieren und fixieren auf die Gischt, die Wellen, den Sturm, den Gegenwind, bis wir nichts anderes mehr im Blick haben als den Untergang und dann werden wir ängstlich und eng. Oder eben, ob wir den Blick auf Jesus richten, wie eine Art Radar. Und deshalb ist der wichtigste Satz in diesem Evangelium: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Die Kirche kann ja ruhig untergehen, das ist Kirche, das ist noch nicht Reich Gottes. Und es sind Sozialgestalten von Kirche, die untergehen, an die wir uns klammern, weil wir uns an sie gewohnt haben. Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Diese Zusage steht, dieses Zutrauen gilt. Wir können und wir müssen es wieder und wieder und wieder einüben. Vielleicht mehr als Katechismusfragen oder Antworten auswendig lernen. Wir müssen diese Zusage in Erinnerung rufen. Und es ist kein Zaubertrick, kein Mantra, keine magische Beschwörung, um Wind und Wellen wegzublasen. Es ist die Erinnerung daran, dass festen Boden unter den Füßen hat, dass Halt gewinnen kann, wer seine oder ihre Aufmerksamkeit auf Jesus richtet. Jesus rettet, das ist ja sein Name und sein Programm. Und das galt damals zu seinen Lebzeiten und es gilt auch heute. Jesus rettet. Glauben wir das? Bitten wir darum? Kommt das in meinem Beten vor? Gegen alle Untergangsszenarien, gegen alle Insolvenzrhetorik, gegen alles Mies und Schlechtmachen und Schlechtreden und Kaputtreden gilt dieses Lebenswort Jesu wie ein Gegengift, ein Antitoxin. Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und ich wiederhole mich, Christen als GmbH, Gesellschaft mit begründeter Hoffnung, Glaubensmut, Glaubenszuversicht, Glaubensfreude, das ist das Gebot der Stunde. Und das ist keine Autosuggestion. Es ist nicht unsere Erfindung, mit der wir sozusagen mit der Verzweiflung der Ertrinkenden uns selber Mut zusprechen. Wie die Musikkapelle auf der Titanic, die weiterspielt, obwohl klar ist, dieses Schiff wird sinken. Wir sind mutig, wir sind zuversichtlich, wir sind froh, weil wir glauben. Nicht umgekehrt. Christlicher Glaube, das ist eine Perspektive, keine Retrospektive, wie Andrea Riccardi sagt, aber wir müssen diese Perspektive benennen, neu benennen, davon reden, Zeugnis geben, auch etwas ausstrahlen. Komm! Diese Aufforderung Jesu heißt auch, fixier dich nicht auf das, was um dich herum untergeht, sondern geh auf mich zu. Behalte mich im Blick, selbst wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Und warum? Ich bin es. Ich, der wahre, der reale, der rettende Jesus. Kein Gespenst, keine fromme Fantasie, kein harmloses Jesulein. Und wir kennen doch alle diese Erfahrung, Krisen können überstanden werden, Gegenwind kann nachlassen, wenn wir Vertrauen bewahren, wenn wir nicht in Panik verfallen, wenn wir darauf vertrauen können, dass Gott nicht polternd daherkommt, nicht im Sturm, im Feuer, dass er oft ein Gott der leisen Töne ist, die wir überhören, weil wir ständig Musik hören oder aufs Handy glotzen. Ein Gott der leisen Töne, der einem Elia, der nur noch sterben wollte, im sanften Säuseln des Windes begegnet ist. Und das gibt es auch heute. Sehen und spüren lernen, dass sich mir vielleicht immer eine helfende, eine rettende Hand entgegenstreckt auf dem Meer meines Lebens, auf dieses Vertrauen kommt es an. Ich kann das Jammern schon nicht mehr hören. Es kommt auf dieses Vertrauen an, heute mehr denn je. Lust am Untergang, auch Lust am Untergang der Kirche, es gibt sie genug. Lernen wir wieder und wieder von dieser Zusage Jesu, bauen wir darauf, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ich habe diese Woche mit Karis Döbgen telefoniert, die Krebs hat in Kellenried. Sie wissen, ich mag ihre Gedichte, auch heute eines zum Schluss. Sie sagt und schreibt: Gott offenbart sich nicht in Sturm und Getöse. Wenn wir ihn oft nicht wahrnehmen in unserer lauten Welt, wen wundert's? Immer noch aktuell. Der vorschnelle Sprung ins tosende Wasser auf dem schlingernden Schiff ist nur die Rettung, wenn ich Jesus im Blick behalte, seine ausgestreckte Hand ergreifen. Das allein stoppt den freien Fall. Glaube ist gefragt, er trägt, auch wenn das Wasser bis zum Hals steht. Glaube ist gefragt, er trägt. Und Glauben heißt Vertrauen lernen im Blick und mit Blick auf Jesus.